Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal heute mit Anja Martini. Und darum geht es diesmal. Lessing-Tage, Premiere von Kleists Michael Kohlhaas. Gute Aussichten Deluxe, Fotoausstellung in den Deichtorhallen. Noch ein neuer Konzertsaal für Hamburg, Tonali feiert die Eröffnung. Und expressiv, magisch, fremd. Karl Schmidt-Rottluff im Bucerius Kunstforum. Demokratie in Gefahr. Das ist die Frage, die in diesem Jahr am Hamburger Thalia-Theater zu den Lessing-Tagen 2018 gestellt wird. Das Theaterfestival zeigt internationale Gastspiele und Eigenproduktionen und hat prominente Gäste. Die Eröffnungsrede zum Beispiel hielt der türkische Journalist Can Dündar. Und dann hatte Michael Kohlhaas die Novelle von Heinrich von Kleist als Theaterstück im Thalia-Theater Premiere. Inszeniert hat das Stück Arturo Mero Nunes mit nur 3 Schauspielern. Peter Helling war für uns dort.
Da behauptet das Programmheft, man kenne ja die Geschichte. Das ist der erste Fehler. Michael Kohlhaas ist für die meisten ein Fremdwort. Schon mal ganz blöd.
Die ganze Geschichte war ja für jemanden, der die Novelle nicht kennt, völlig unverständlich.
Ein unbescholtener Pferdehändler wird Mitte des 16. Jahrhunderts von Adligen mies behandelt. Kohlhaas fordert sein Recht. Dabei stirbt seine Frau. Dann steckt Kohlhaas die Welt an. Am Ende Kopf ab. Es geht um Recht, Gerechtigkeit und Rache.
Hier endigt die Geschichte von Kohlhaas.
Der Kopf von Kohlhaas rollt hier schon in der ersten Szene, in einem Setting, das dem Hamburg Dungeon zur Ehre gereichen würde. Super Effekte, finstere Mönche, das Beil fällt.
Für mich fing es gut an, als sie den da geköpft haben und dann war es aus.
Dann wird der einzige Gedanke von Gewicht in dieser Inszenierung mit allen Farben ausgepinselt. Bei Kleist heißt es nämlich, es gebe auch noch heute Nachfahren des streitbaren Kohlhaas. Aha.
Von Kohlhaas aber haben im Mecklenburgischen einige frohe und rüstige Nachkommen gelebt.
Hier sind es 3 Brüder mit Pferdeschwanz und Pferdegebissen. Sie haben ein Export-Import-Gewerbe. Wortlos wuseln sie durch ihr arbeitsames Leben, während die Kaffeemaschine gluckert. Es ist Slapstick, der zu langsam ist, um wirklich komisch zu sein.
Ich konnte da nicht drüber lachen, tut mir leid.
Will uns die Regie die Mangelwirtschaft der späten DDR zeigen? Die graue, spießige, bemitleidenswerte? Denn plötzlich kommt die Zwangsversteigerung per Fax. Und hier fängt das Rachedrama dieser Ossis an. Wie schon bei ihrem Urgroßvater Michael Kohlhaas. Was für eine dünne Behauptung. Außerdem ziemlich herablassend.
Man will uns in die Arbeitslosigkeit verdrängen. Letztendlich will man uns entsorgen.
Eine Inszenierung ohne Sinn, ohne Verstand und ohne Herz. Kunstblut, Nebel, Ekeleffekte und eine echte Schlange.
Welch abgefeimte Hanswurstiade!
Die rachedurstigen Pferdeschwanzträger, sie verwandeln sich im Laufe des Abends in blutrünstige Reichsbürger, die ihre bundesrepublikanischen Pässe verbrennen und sich am Ende einen filmreifen Showdown mit der Polizei liefern.
Ich fand es einen unglaublichen Schrott nachher mit den Reichsbürgern und so weiter. Was soll das alles?
Ersparen Sie mir die Antwort. Ich habe vieles nicht verstanden.
Doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Der Abend hätte ein paar kluge Dinge zur Gegenwart sagen können. Immerhin steht auf derselben Bühne am Sonntagvormittag einer der Vorkämpfer der Vernunft von heute. Der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar. Er stellt fest, dass wir in einer Gesellschaft der Angst leben. Er fordert alle Demokraten auf, sich länderübergreifend zu vernetzen, wünscht sich eine aktive Demokratie. Und er klagt die Selbstgerechtigkeit des Westens an. Länder, die Waffen, Krieg und Faschismus exportierten, sind die noch demokratisch? Man will fast im Stuhl versinken, wenn man die Rede Dündars und seine Erinnerung an bewegende Theatererlebnisse im Gefängnis gegen diesen Kohlhaas stellt. Hier zeigt sich das ganze Dilemma der Inszenierung. Sie hat nichts zu sagen, gar nichts. Man sollte Menschen wie Can Dündar zuhören. Der hätte sich mit Michael Kohlhaas gestritten. Rache? Niemals. Gerechtigkeit? Immer.
Bis zum 4. Februar bieten die Lessing-Tage ein umfangreiches Programm. Welche Ausdrucksformen und Vielfalt Fotografie bietet, das ist in der Ausstellung Gute Aussichten Deluxe in den Deichtorhallen zu sehen. Seit 2004 werden dort im Nachwuchsförderungsprojekt Gute Aussichten alljährlich herausragende Arbeiten junger Fotografen gezeigt. Mittlerweile waren so die Werke von 122 Preisträgern zu sehen. Die diesjährige Deluxe-Ausstellung präsentiert jetzt neue, herausragende Arbeiten von 25 dieser Preisträger aus den Jahren 2004 bis 2015. Auch um deren künstlerische Weiterentwicklung zu würdigen. Kerry Rügemer hat Gute Aussichten Deluxe angeschaut. Was haben ein Pfannenheber, ein Schwimmflügel und eine elektrische Zahnbürste gemeinsam? Die Fotografin Claudia Christoffel hat recherchiert.
Was sich alles super eignet aus dem Haushalt für SM-Spiele sozusagen.
Diese Alltagsgegenstände sind in drei Gruppen unterteilt. Die erste zeigt die meisten. Öl, einen Gürtel, Klarsichtfolie, ein Ei. Dies alles sind Gegenstände, die gerne bei der Masturbation benutzt werden.
Der Schritt weiter war, Alltagsgegenstände abzubilden, die tatsächlich ganz oft bei Vergewaltigungen eine Rolle spielen. Zum Teil gibt es natürlich pikanterweise dann auch Doppelnennungen. Und die dritte Serie, die zeigt auch nochmal Alltagsgegenstände. Aber Eid ist jetzt ganz harmlos, sie zeigt wieder das, wozu es eigentlich gedacht war.
Alle Objekte sind schlicht von oben fotografiert. Dadurch wirken sie fast dreidimensional und so echt, als würde der jeweilige Gegenstand tatsächlich an der Wand hängen. Porträts, Detailaufnahmen, Stillleben, aber auch Installationen. Längst nicht mehr bedeutet Fotografie nur Abbilden. In Zeiten von täglichen Bilderfluten in den sozialen Medien und durch Handys sind Fotografen heute förmlich dazu gezwungen, neue Ausdrucksformen zu entdecken, sagt Josephine Raab, die Gründerin von Gute Aussichten.
Wir haben eben auch ganz fotografische Positionen, wo es um Raum und Licht geht. Wir haben Positionen, die in den Raum hineingehen. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde genommen wirklich alles da, was die Fotografie heute macht.
Die Fotografin Sarah Strassmann hat Computerbildschirme übereinander getürmt. Auf denen flimmern im Sekundenabstand Selfies. Es ist eine interaktive Installation, erklärt die Künstlerin.
Da kann man als Besucher hinkommen, eigene Fotos machen hier im Museum und die dann an die Installation senden via E-Mail. Das heißt, die Bilder, die auf diesen Monitoren abgespielt werden, sind immer die Besucher selbst. Man ist dann Teil der Ausstellung.
Neben den Monitoren liegt ein riesiger Haufen Fotos auf dem Fußboden gestapelt. Es sind sogenannte Duckface-Selfies. Frauen, die ihren Mund auf manchmal geradezu absurde Weise zu einem Kussschmollmund verziehen. Sarah Strassmann hat diese Selfies aus dem Internet gesammelt.
Diese Frauen versuchen ja sehr individuell zu sein. Das ist aber ein Stereotyp und es geht eben in der Masse unter. Und um das nochmal so zu visualisieren, habe ich einfach gedacht, es ist am besten, das einfach wahllos auf dem Boden zu verstreuen und zu zeigen, da ist überhaupt nichts mehr individuell. Das verliert sich in der Masse im Haufen.
Es sind 25 sehr unterschiedliche Arbeiten, die diese Ausstellung präsentiert und die zeigen, was junge Fotografen fantasievoll und innovativ aus diesem Medium herausholen. Dass die hier gezeigten Künstler allesamt schon einmal Preisträger von Gute Aussichten waren, damit zollt ihnen diese Deluxe-Ausstellung den wohlverdienten Respekt, ihren eigenen Weg konsequent zu verfolgen und sich dabei weiterzuentwickeln, sagt Josephine Raab.
Man muss schon einen langen Atem haben, wenn man sich im Kunstbetrieb irgendwie definieren will, wenn man da stehen will für seinen Namen, sich entwickeln will und einfach auch da seinen Platz findet.
Die Ausstellung Gute Aussichten Deluxe im Haus der Fotografie in den Deichtorhallen, sie ist zu sehen bis zum 21. Mai. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung der Elbphilharmonie hat Hamburg schon wieder einen neuen Konzertsaal. Nicht ganz so groß, nicht ganz so teuer, aber musikalisch ebenso interessant. Das Hamburger Musikförderprogramm Tonali hat seinen ersten eigenen Konzertsaal im Grindelviertel einweihen können. Thomas Jähn hat im neuen Saal Platz genommen und das waren die ersten Töne.
Die Absätze von Stargeigerin Lisa Batyashvili drücken sich rhythmisch in den Boden. Ihre Augen geschlossen, die dunkelblonden Strähnen tief ins Gesicht hängend. Ein temperamentvoller Einstieg.
Ja, erstmal sehr intim und sehr warm.
Dennoch fehlt die Klimaanlage im neuen Saal.
Ich finde überhaupt die Tatsache, dass es einen, so einen schönen Raum und diesen Saal gibt für Tonali fantastisch. Und es macht mir natürlich große Freude, die ersten Töne erklingen zu lassen mit Milana zusammen.
Gemeinsam mit der Pianistin Milana Czerniawska spielt Batyashvili Stücke von Prokofjew und Debussy.
Ja, mega. Es gibt nichts Besseres, als sowas hier in diesem Grindelviertel zu realisieren innerhalb so kurzer Zeit.
Freut sich Tonali-Gründer Amadeus Templeton.
Wir haben am 1. Oktober den Vertrag, den Mietvertrag hier unterschrieben. Heute geht's los. Das hier auf dem Hinterhof quasi unseres Büros, was wir seit 2014 haben. Ja, wir sind einfach unglaublich froh und dass das jetzt geklappt hat.
Das Raumangebot kam unerwartet. Bis Herbst letzten Jahres war hier noch ein Fotostudio und Designbüro angesiedelt. Dann musste alles ganz schnell gehen.
Wir mussten Geld auftreiben, hoppla die hoppla. Wir mussten Architekten suchen, Handwerker suchen, viel Pro-Bono-Leistung zusammenbringen, damit überhaupt sowas in so kurzer Zeit hier realisiert werden konnte. Wir haben ein Wahnsinnsglück gehabt und wir sind einfach nur dankbar.
220 Quadratmeter, nicht ganz die Maße eines Elfi-Saals, aber mit eigener kleiner Bar, Künstlergarderobe und natürlich dem Herzstück, dem Saal. Die Mauerwände weiß verputzt, an der Decke Holzbalken und Stahlträger.
Dieser Raum ist sehr warm und es ist sehr, sehr angenehm zu spielen. Und ich glaube, es liegt an Publikum, welche man spürt, wenn Herz da ist, dann spielt man sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt der Fall,
sagt Milana Czerniawska. Denn es gibt keine Bühne hier. Die Musiker spielen auf Augenhöhe mit dem Publikum.
Die Künstler so direkt zu beobachten und fast den Schweiß zu riechen, es ist einfach toll.
Ich fand es sehr faszinierend, vor allem auch die Mimik mitzubekommen. Hat mich sehr berührt.
Zukünftig sind hier nicht nur Konzerte geplant. Der weiße Saal hat Werkstattcharakter.
Also für uns ist es einfach ein Quellort für Spinnereien, für neue Ideen, für das Ausprobieren von Formaten, die wir in die Schulen tragen, die wir in die Welt tragen. Hier werden die besten Musiker zusammenkommen. Sie werden laborartig sich Neues ausdenken und experimentieren.
Das erste Experiment folgt prompt. Lisa Batjaschwili spielt gemeinsam mit Elene May Pariani, der Finalistin des Tonali-Nachwuchswettbewerbs. Und die ist außer sich.
Ja, also ich verehre sie eigentlich auch schon. Als ich sie heute gesehen habe, war es schon so, das ist sie, oh mein Gott, das ist sie. Und ich werde jetzt sogar mit ihr zusammenspielen. Und ja, also es ist wirklich unfassbar.
Nach einer Stunde ist alles vorbei. Batjaschwili muss schnell den nächsten Flieger erwischen. Eine kurzweilige und musikalisch erwartungsvolle Einweihung, die Lust auf all das Neue macht.
Der neue Tonali-Konzertsaal am Kielort 5. Wenn Sie selbst hören wollen, wie er klingt, der neue Saal, das nächste Konzert findet dort am 15. Februar ab 19.30 Uhr statt. Bunter als im Bucerius Kunstforum wird es gerade nicht. Die neue Ausstellung am Rathausmarkt zeigt nämlich Bilder des bedeutenden Malers Karl Schmidt-Rottluff. Kenner denken bei seinem Namen an die expressionistische Künstlergruppe Die Brücke. Die Ausstellung zeigt jetzt eine andere Seite. Expressiv, magisch, fremd, so heißt sie. Und man sieht Einflüsse aus Afrika und der Südsee. Daniel Kaiser hat sich die Ausstellung angesehen.
Die Bilder leuchten an den grauen Wänden. Schmidt-Rottluff steht für Farbgewalt. Schaut man etwa auf das Gemälde Fischerbucht, da flirrt einem das Auge. Die Boote beginnen zu schaukeln. Es ist wie 3D ohne Brille.
Deshalb macht auch die Ausstellung richtig gute Laune. Und glaube ich, gerade bei diesem tristen Hamburger Wetter entführt er uns in fremde Welten. Und diese fremden Welten sind auch eben immer ein Thema. Und das ist auch das Thema unserer Ausstellung.
Erklärt die Kuratorin Katrin Baumstark. Immer wieder tauchen in Schmidt-Rottluffs Bildern nämlich Masken auf. Aus Afrika, aus der Südsee. Sein Leben lang sucht er das Magische, das Transzendente. Und er findet es in diesen Masken. Die erste Spur dieser Leidenschaft, eine Postkarte von 1909.
Und da skizziert er eine Kamerun-Figur. Das ist das erste Zeugnis, wo man merkt, okay, da ist irgendeine Faszination da.
Damals lebt Schmidt-Rottluff in Hamburg. Mitte 20 ist er da und wohnt mittendrin, nicht weit vom Rathausmarkt, wo seine Bilder jetzt hängen.
Genau, da hatte er von 1909 bis 1912 ein Dachatelier, also wirklich 300 Meter von hier, kleine Johannisstraße 6. Und auch die meisten dieser Masken und Skulpturen hat er wohl in Hamburg erworben, weil hier war natürlich der Hauptumschlagplatz von Waren aus den Kolonien.
Die genaue Herkunft und Geschichte der Masken, Trommeln und Tabakspfeifenköpfe interessiert ihn gar nicht so sehr. Sie sind für ihn vor allem Träger des Magischen, also Chiffren für das Transzendente. Die Ausstellung zeigt jetzt Schmidt-Rottluffs Bilder und daneben die Masken, die er gemalt hat aus seiner großen Sammlung. Und man sieht die Unterschiede. Die eine kleine Maske hat im geschnitzten Original zum Beispiel gar keinen Mund, auf dem Bild schon.
Nämlich einen geöffneten, empörten fast Mund. Auch die Stirn ist in Falten gelegt. Es wirkt, als wäre er wütend vielleicht. Also so. Und wenn wir uns überlegen, es ist 1938 und wir malen ein Bild mit afrikanischen Masken, ist es wahrscheinlich genug politisches Statement.
Denn Klaus Schmidt-Rottluff durchlebt eine schwere Zeit. Die Nazis nennen seine Kunst entartet, beschlagnahmen seine Bilder, einige verbrennen sie. Der Maler ist komplett isoliert, hat manchmal nicht mal genug Farbe zum Malen. Und plötzlich fällt einem auf, in diesen schönen, kraftvollen Bildern, da sind gar keine Menschen. Schmidt-Rottluffs Welt ist menschenleer.
So bunt die Bilder sind, sie sind doch sehr still, sehr ruhig, fast starr manchmal. Eine ganz merkwürdige Stimmung ist denen inne. Er hat mal gesagt in dieser Zeit, ja, es ist schrecklich einsam in unserer Welt. Und ja, seine Gemälde sind hauptsächlich Landschaften und Stillleben, werden auch schrecklich einsam.
All diese Geschichten von Einsamkeit und Exotik, vom Magischen und vom Transzendenten erzählt diese schöne, kraftvolle Ausstellung.
Expressiv, magisch, fremd, ab jetzt im Bucerius Kunstforum am Rathausmarkt. Die Ausstellung geht bis zum 21. Mai. Und das war unsere Kulturwoche kompakt heute mit Anja Martini. Tschüss und bis ganz bald.